True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle.
Es muss ein regelrechtes Blutbad gewesen sein, das sich knapp 2 Kilometer jenseits der Stadtmauer abgespielt hat. Henker warten durch das Blut ihrer Opfer, um weitere mit ihren kurzen Schwertern hinzurichten. Eigentlich sollte man gemeinsam Richtung Norden und Westen ziehen, um Aufstände zu bekämpfen. Doch der mächtige Mann in der Hauptstadt verlangte absoluten Gehorsam. Er beansprucht göttliche Autorität. Seine Soldaten müssen ihm nicht nur die Treue schwören, sie sollen ihm Opfer bringen. Wer nicht an ihn oder die römische Götterwelt glaubt und sich stattdessen einer anderen Religion anschließt, muss sterben. Militärischer Gehorsam ist Diokletian nicht genug. Der Kaiser hat die letzte große Christenverfolgung im Römischen Reich in Gang gesetzt und seine Kommandanten setzen um, was er verlangt. Wer sich weigert, den römischen Göttern und dem Kaiser ein Opfer zu bringen, muss sterben. Zunächst wird jeder Zehnte geköpft, doch das beeindruckt die anderen nicht. Am Ende sind es angeblich Hunderte, die vor den Toren Kölns sterben müssen. Aus ihnen werden die ersten Schutzpatrone der Stadt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln, der Podcast-Reihe des Kölner Stadtanzeiger über wahre Verbrechen in Köln und in der Region. Das mit der Wahrheit ist so eine Sache, das werden wir heute im Laufe dieser besonderen Folge sehen. Es ist so eine Sache auch mit den Legenden, die so wichtig sind für das Selbstverständnis einer Stadt wie Köln. Blutig sind sie, sehr blutig sogar. Sie berichten von grausamen Gemetzeln, bevor dann aus den Opfern Schutzpatrone und Heilige werden. Wir haben das bei der Kölner Schutzpatronin, der heiligen Ursula, bereits ausgiebig erörtert. Und heute nehmen wir uns den anderen wichtigen Patron vor, den heiligen Gerion. Was ist wahr, was nicht? Was ist, wenn der Bericht von blutigen Massakern erfunden wurde? Ist dann der Erfinder der Geschichte der eigentliche Verbrecher? Oder sind es die, die mit den mutmaßlichen Knochen der Heiligen jahrhundertelang gute Geschäfte gemacht haben? Es geht also um Mord und Totschlag, aber möglicherweise auch um Betrug im ganz großen Stil. Die Geschichte rund um den heiligen Gerion hat eine aktuelle Dimension bekommen, die wir nicht unerwähnt lassen werden. Die Stadt hat ja die Mohrenstraße umbenannt, die an die Soldatentruppe erinnert hat, mit der Gerion nach Köln gekommen war. Dazu später mehr. Wie lassen wir diese Weihnachtsfolge von True Crime Köln beginnen? Es gibt ein auch viele Jahre nach seinem Erscheinen immer noch ganz wunderbares Buch mit dem Titel Kölner Sagen. 1959 ist es erstmals bei Greven erschienen und wird seitdem immer wieder neu aufgelegt. Einen Vorläufer gab es schon in den 30er Jahren und darin, in diesem Buch, hat Goswin Peter Gard alle möglichen Geschichten, Legenden und Sagen aus Köln zusammengetragen und neu erzählt. Von Ursula und Gerion über die Wette des Dombaumeisters mit dem Teufel bis zu den Heinzelmännchen. Nach dem Zweiten Weltkrieg übrigens schrieb Gard unter dem Pseudonym Schang vom Vogelsang auch kölsche Kolumnen für den Kölner Stadtanzeiger. Und so beginnt bei ihm die Geschichte vom heiligen Gerion und seinen Gefährten.
Als der römische Kaiser Carus vom Blitz erschlagen und sein Sohn Numerian ermordet worden war, riefen die im Orient kämpfenden Legionen den Diokletian zum Kaiser aus. Dieser, ein Feldherr des Carus, machte seinen Freund Maximilian zum Mitregenten und unterstellte ihm das weströmische Reich, während er selbst im Osten blieb. Beide Cäsaren dachten daran, Rom wieder so mächtig zu machen, wie es zu der glorreichen Zeit des Augustus gewesen war. Ferner beabsichtigten sie, die altrömische Götterverehrung neu zu beleben und geboten darum, dass die Christen aufs Blutigste verfolgt würden. Endlich gingen sie gar so weit, dass sie für sich selbst göttliche Ehren verlangten.
Zur Zeit dieser beiden Cäsaren erhob sich, wie so oft schon, ein gallischer Volksstamm. Maximilian wollte den Aufstand niederschlagen, besaß aber nicht genug Truppen dazu. So musste er Diokletian um Hilfe anrufen und erhielt von diesem neben anderer Kriegsvölkern auch eine Legion, die im oberägyptischen Theben ihren Standort hatte und deshalb die Thebäische Legion genannt wurde. Sobald sie in Italien angekommen war, schickte Maximilian sie über die Alpen.
Doch kaum hatte sie das Walliser Land erreicht, als ihr Anführer Mauritius benachrichtigt wurde, er hätte in dem dortigen Lager weitere Befehle abzuwarten und fürs nächste nur einige Kohorten weiter nordwärts in das Land der Treverer und Ubier vorauszuschicken. So kam es, dass die Legion nicht geschlossen beisammen blieb. Ein kleiner Trupp marschierte nach Trier, eine weitere Schar kam nach Bonn, ein dritter Trupp strebte weiter auf Köln zu, wo die Leute am Abend des 9. Oktober 286 anlangten und sich sogleich in das dortige Heerlager begaben. Es wird berichtet, dass sich diese thebäischen und maurischen Legionäre in vielem von den sonstigen römischen Soldaten unterschieden.
Sie waren nicht so rau und rücksichtslos wie diese, sondern still, verhalten und recht freundlich. Sie hatten eine dunklere Hautfarbe und waren im Körperbau schlanker und geschmeidiger. Gar seltsame Zeichen sollen sie auf ihren Kleidern und Waffen getragen haben. Abends, ehe sie sich nach dem langen Marsch zur Ruhe begaben, sah man sie noch eine Weile bei den Zelten des Gerion und Gregorius zusammenstehen und beten. Als die Dunkelheit vollends hereingebrochen war, lagen sie bereits im Stroh und schliefen. Wer aber von ihnen ahnte da wohl, was noch zur gleichen Nacht über sie verhängt wurde?
Soweit der Beginn der Erzählung des Geschichtensammlers Goswin Peter Rath. Wir erzählen die Geschichte weiter und das machen wir mit zwei Gästen im Podcast-Studio des Kölner Stadtanzeiger. Bei uns ist Dominik Meiering, der leitende Pfarrer der Kölner Innenstadtgemeinden, zu denen ja auch St. Ursula und St. Gerion gehören. Er ist nicht nur Pfarrer und Domkapitular, sondern auch promovierter Kunsthistoriker. Außerdem begrüßen wir Joachim Oepen. Er ist der Leiter des Historischen Archivs des Erzbistums Köln und ein Experte für die Kölner Kirchengeschichte. True Crime Köln-Hörerinnen und Hörer kennen ihn von unserer Folge über den halben Severin, Kölns Schutzheiligen, dessen Kopf auf ungeklärte Weise abhanden gekommen ist. Wir haben uns da Kölns ältestem Cold Case angenommen und nach Spuren gesucht. Also heute geballte Kompetenz bei True Crime Köln. Bleiben wir erst einmal bei der überlieferten Geschichte von Gerion und seinen Gefährten. Goswin Peter Rath schreibt von zwei Soldatengruppen, die da gemeinsam in Köln angekommen sind. 318 Mann der thebäischen Legion unter der Führung von Gerion und 360 Mann einer maurischen Kohorte unter der Führung von Gregorius. Wir haben es eben gehört, die Männer legen sich schlafen, keiner ahnte, was kommen würde. Wie geht die Geschichte weiter, wie endet sie?
Naja, also es endet natürlich tragisch, wie man das bei einer Märtyrerlegende erwarten darf. Wenn man dann in diese Erzählung genau hineinliest, dann kann man also nachlesen, als dann die kaiserlichen Befehlshaber den Befehl erhielten, alle Christen zum Opfer für die Götter zu zwingen, da wurden auch Gerion und seine Gefährten vor sie hingeführt. So, und dann wehren sich aber Gerion und seine Gefährten und sie sagen dann, so steht es in der Legende, wir sind Diener Christi des wahren Königs, also im Unterschied zum Kaiser, und ihm allein bringen wir Opfer des Lobes dar, nicht aber den Dämonen. So, und dann verharren sie natürlich brav im Gebet und sie bitten also den Geist in ihre Mitte hinein. Ja, und dann entscheiden sie sich, nein, wir werden nicht dem Schöpfer unserer Seele untreu werden. Christus allein ist unser Leben. Und der Richter kommt dann auf sie zu und sagt, ihr seid Soldaten des Kaisers, warum verweigert ihr ihm den Gehorsam? Und dann kommt dieser berühmte Satz, wir dienen dem Kaiser, solange er uns nicht befiehlt, gegen den himmlischen König zu handeln. Wenn aber ein irdischer und himmlischer Befehl einander widersprechen, dann gehorchen wir dem Schöpfer, nicht dem Menschen. Und dann kommt es eben zu der Hinrichtung dieser ja, berühmten Disziplinarmaßnahme, die bekannt ist aus den römischen Truppen, dass also jeder Zehnte, dezimieren nennt man das, dann enthauptet wurde, in der Hoffnung, die Truppen dann wieder in die Vollmacht des Kaisers und Heerführers hineinzubekommen. Aber bei der Gerion-Schar war es dann so, dass sie sich alle weigerten, zurückzukehren auf die Linie des Kaisers und sich dann alle haben hinrichten lassen. So geht die Legende.
Das ist ja furchtbar brutal, ne?
Furchtbar brutal, ja. Also man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, aber allein so eine Disziplinarmaßnahme war natürlich in diesem römischen Imperium, das ja nicht nur rund ums Mittelmeer, sondern sich dann auch nach und nach nach Gallien und Germania Inferior ausgebreitet hatte, notwendig. Irgendwie musste man die Truppen beieinander halten, das Imperium sichern. Und der Ankerpunkt war eben der Kaiser. Und wenn man dem, das ist schon Jesus so gegangen, wenn man dem Kaiser nicht opfert, wenn man den Kaiser nicht hochhält, ja dann kommt man in Konflikt.
Am Schluss dieser Geschichte stirbt dann eben auch Gerion als Anführer. Ist kein anderer mehr da, dann muss er auch sterben.
Absolut, genau.
Wichtig ist für die Geschichte noch, dass es ja dann eine Bewegung gibt. Also wir haben ja zu tun mit zwei Orten auf dem Stadtgebiet. Also dort, wo sie hingerichtet werden, werden sie nicht verscharrt, sondern sie werden an einen Ort gebracht. Das gehört, glaube ich, auch noch, ist noch wichtig für die Legende.
Ja, also wir haben da St. Mechtern in Ehrenfeld. Das ist der legendäre Ort, wo die Soldaten hingerichtet wurden. Und dann wurden sie in einen Brunnen geworfen, so berichtet uns die Legende. Wo der steht, wissen wir nicht genau. Aber man hat dann später eben diesen Ort identifiziert mit dem frühchristlichen Gräberfeld an St. Gerion und ist davon ausgegangen, dass dort eben diese Bestattung stattgefunden
dass
hat.
Dass dort der Brunnen ist, dass der man Brunnen. Die Kirche über den Brunnen gebaut hat. Was glaubt man über die Täter zu wissen?
Naja, das waren einfache, brave Soldatenführer, die
dann zu Henkern werden.
Die dann zu Henkern werden, ja.
Die Befehle des Kaisers ausführen.
Ja, das war nicht nur erwartet, sondern unumgänglich, sonst wären sie selbst dran gewesen.
Was ungewöhnlich ist an dieser Legende ist, dass nicht nur eine genaue Zeitangabe überliefert ist, sondern auch präzise Ortsangaben. St. Mechtern ist schon gefallen als Ort, das ist wichtig. Es gibt zwei Kirchen, die sich auf das Martyrium beziehen. Den Namen Mechtern muss man vielleicht nochmal eben erklären, wo kommt der her? Das ist kein Heiliger, dieser Mechtern, das ist keine Person. Ne?
Also in den ersten Fassungen der Erzählung war immer St. Gerion der Ort auch des Martyriums. Und so eine Legende, die wächst ja, die verändert sich. Und das ist dann so um die Jahrtausendwende, heißt es dann, das Martyrium hätte auf dem freien Feld vor Köln stattgefunden. Und diese Stelle würde eben Ad Martyres heißen, also zu Deutsch zu den Märtyrern. Und aus diesem Ad Martyres wird dann eben eingedeutscht und zusammengezogen Mechtern. Und damit eben auch die Kirche St. Mechtern in Ehrenfeld in der heutigen Mechternstraße. Das ist also so der zweite Ort. Und St. Mechtern entstand dann eben genau an der angeblichen Stelle des Martyriums. Man hat dann da ein Kloster gegründet. Es waren erst Augustinerchorherren, später Zisterzienserinnen.
Und wer das noch nicht gesehen hat, kann man den Kölnern ja immer und den Kölnerinnen empfehlen, da mal hinzugehen. Das ist ein Ort, wo wahrscheinlich viele noch nicht waren, St. Mechtern. Das ist eine moderne Kirche, weil die Kirche im Zweiten Weltkrieg zerstört worden ist, von Rudolf Schwarz, nach Plänen von Rudolf Schwarz wieder aufgebaut. Es gab mehrere Vorläuferbauten und es gibt auf der Ecke zur Vogelsanger Straße auch noch einen interessanten Brunnen, ne, der an die Blutzeugen, kann man sagen, erinnert.
Genau. Aber der ursprüngliche Ort ist aber eben immer St. Gerion und das hängt eben damit zusammen, dass wir da unmittelbar vor den Toren der römischen Stadt eben diesen wunderbaren Bau haben. Ein gewaltiger Zentralbau mit einer Kuppel, 4. Jahrhundert, der steckt ja noch in den heutigen Mauern zum Teil drin und das war ursprünglich wohl ein Mausoleum für eine vornehme Familie, vielleicht auch ein Mitglied des kaiserlichen Hauses. Naja, und ein solcher Bau, der verlangte ja geradezu in einer christlichen Umdeutung, aber nicht im Sinne einer brutalen Fälschung, einer dreisten Erfindung, sondern es war ja jedem klar, hier ist eine größere Zahl von Leuten bestattet, die wohl irgendwie auch was mit dem römischen Militär zu tun gehabt haben und denen, das sieht man an diesem Kirchenbau, auch irgendwie eine Verehrung zuteil geworden ist. Ja, was lag da eben näher, als diesen Bau mit den Thebäern in Verbindung zu bringen?
Lag das wirklich so nah? Also das, man könnte auch sagen, man hat einen römischen Friedhof gefunden und das war das Naheliegende.
Naja, aber auf dem großen römischen Friedhof, der nun auch frühchristliche Zeugnisse in sich trägt, da steht eben diese fantastische Kirche. Und man muss sich das vor Augen führen. Es gibt die drei größten Kuppelbauten der Antike, ist das Pantheon in Rom, die Hagia Sophia in Konstantinopel und St. Gerion. Erst als dann im 15. Jahrhundert der Dom von Florenz gebaut wurde, ist die Kuppelgröße von St. Gerion und dieser anderen beiden Kirchen übertroffen worden. Also das ist ein fantastischer, wahnsinniger Bau gewesen, den man heute auch noch gut nachvollziehen kann. Also, und da war eben klar, das muss etwas Besonderes sein. Es geht ja so weit, dass gesagt wird, die Mutter von Kaiser Konstantin, nämlich Helena selbst, ist die Stifterin dieser Kirche gewesen.
War sie aber nicht.
Ne? Ja, das ist historisch.
Passt zeitlich nicht.
Ne? Ja, es passt nicht so ganz. Aber es sind nur so 20, 30 Jahre, die da vielleicht dazwischen liegen. Und vielleicht ist es sozusagen das, was die Helena immer wollte. Ja, denn sie hat ja viele andere Dinge auch getan. Von den Heiligen Drei Königen über die Stufen beim Pilatus, über das Gewand Jesu, über die Windeln, was sie nicht alles gefunden hat. und natürlich das Wichtigste, die Erhebung des Kreuzes in Jerusalem. Also, dass sie eine Stifterin gewesen ist, die Gedenkorte etabliert hat, an dem man etwas erleben kann, fühlen kann, anpacken kann, sehen kann. Das steht nun völlig außer Frage. Und deshalb ist es gar nicht so von weit her geholt, dass sie vielleicht eben auch die Stifterin dieses Kirchorts, vielleicht nicht praktisch, aber doch in Gedanken gewesen sein könnte.
Also wir sind schon mittendrin in viel Vorstellungskraft, die uns das abverlangt. Über die Helena können wir auch noch mal lange sprechen, die ja wirklich allerlei gefunden hat. Und dann fragt man sich natürlich, wo sie das alles her hat. Ja, also ein Nagel, ein Fußnagel vom Kreuz, der dann in Trier zu besichtigen ist, in der Schatzkammer dort. Das ist schon alles, ich sag mal, flapsig sehr abgefahren. Weiß man denn eigentlich, wie lange diese Geschichte des Gerions schon erzählt wird? Also man kann ja annehmen, bevor sie aufgeschrieben wird, ist sie über Generationen erstmal weitererzählt worden. Also wie weit geht das zurück?
Das geht in der Tat schon zurück bis eben ja fast in die Zeit, in der eben dieser Bau St. Gerion entstanden ist. Und das ist, finde ich, eine ganz spannende Sache, denn die Ursprünge kann man tatsächlich schon im 5. Jahrhundert fassen, aber nicht in Köln, sondern in der westlichen Schweiz, in Saint-Maurice. Das ist so südlich vom Genfer See und an der Stelle soll es eben ein Martyrium gegeben haben, eines Teils dieser thebäischen Legion, Anführer der heilige Mauritius. Dieser Teil des Alpenraums wird von den Franken erobert. Damit breitet sich eben dieser Kult der Thebäer ausgehend von Saint-Maurice rheinabwärts im Frankenreich aus. Und dann haben wir am Ende ganz verschiedene Abteilungen dieser thebäischen Legion, die eben in Trier, in Bonn, in Xanten und Köln das Martyrium erlitten haben. Und wir wissen, dass so um 590 muss die Verehrung der Thebäer schon in Köln angekommen sein. Denn da gibt es eine Schriftquelle, Gregor von Tours, ein fränkischer Geschichtsschreiber, der erwähnt das im Zusammenhang eben schon mit dem Kirchenbau St. Gerion. Auch wenn der Name Gerion erst nochmal 30 Jahre später dazu tritt.
Also das heißt, die Geschichte kommt gar nicht ursprünglich aus Köln.
Genau, das letzte ein Import.
Das ist erstaunlich, weil man hat ja geglaubt, hier hätte es stattgefunden, aber die Geschichte wird erstmal ganz woanders erzählt.
Ja, aber in der Legende ist es so, dass eben diese Dezimierung, von der wir eben gehört haben, dass die mehr oder weniger zeitgleich an diesen verschiedenen Orten stattgefunden hat.
Überliefert ist die Passio Gerionis, die fasst verschiedene Legenden um diese thebäische Legion zusammen. Ein unbekannter Autor beschreibt, welche Geschichten um das Jahr 1000 herum in Köln und in der Umgebung erzählt wurden. Und da heißt es, Gerion und seine 318 Gefährten erwarteten den Ruhm des Martyriums und auch die 360 Soldaten aus Mauretanien hätten die ewige Ruhe der heiligen Leiber gewählt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger und interessanter Aspekt. Wir kennen das von der Ursula-Legende. Die Märtyrer wissen vorher, dass sie sterben werden und sie versuchen erst gar nicht, dem Tod zu entkommen.
Ja, es ist das Bewusstsein der Unentrinnbarkeit. Also ich wünsche mir nicht das Martyrium im Sinne von, ich fordere es nicht ein, aber ich gehe ihm auch nicht aus dem Weg. Und das ist also in der Spätantike eine weit verbreitete Haltung unter den Christen. Dieses christliche Zeugnis, das heißt ja, Martyrium heißt ja wörtlich übersetzt Zeugnis. Das ist für viele Christen in der damaligen Zeit ein ganz starkes Signal gewesen. Auf diesen Glauben kannst du dich verlassen, auch wenn der erst relativ kurz sich hier verbreitet hat.
Kann man aus heutiger Sicht kaum nachvollziehen.
Aus heutiger Sicht ist das schwer nachvollziehbar. Man muss sich darüber im Klaren machen, das gibt vielleicht auch so ein bisschen eine Antwort auf die Frage, warum ist dieser Thebäer-Kult, warum hat er eigentlich so eine Anziehungskraft? Nicht nur Martyrium, sondern wir haben ja hier es mit heiligen Soldaten zu tun. Und das ist natürlich einfach attraktiv für so eine Gesellschaft, wie die fränkische war, die eben sehr militarisiert war. Und wir haben es jetzt hier eben mit der Person, bei den Thebäern mit der Person zu tun von Soldaten, die gleichzeitig christliche Heilige waren. Und da lässt sich eben wunderbar dieser kriegerische Habitus der Franken mit dem Christentum versöhnen. Und das macht eben die Anziehungskraft der Thebäer für diese frühmittelalterliche Gesellschaft aus.
In diesem Zusammenhang muss man natürlich nochmal herausstellen, welche zusätzliche Bedeutung solche Reliquien hatten. Erst recht, wenn wir es mit Zeugnissen von Soldaten zu tun haben. Denn Reliquien waren ja im Mittelalter auch so etwas wie der Versicherungsschutz in einer Stadt, eine Art Versicherungspolice gegen feindliche kriegerische Angriffe oder auch gegen Krankheiten und Seuchen. Und je mehr Reliquien von Heiligen man hatte, desto größer, so dachte man, war der Schutz. Und da war man natürlich sehr froh, wenn es gleich so viele waren und dann auch noch kampferprobte Soldaten. Wer könnte die Stadt da besser schützen? Das war ein Versicherungsschutz für die Stadt Köln.
Auf jeden Fall. Also Köln ist ja die Stadt mit den meisten Reliquien nach Rom. Und da sind wir auch ganz stolz drauf. Und es gibt nur ganz wenige Städte, die Sancta heißen. Also Sancta Jerusalem, Sancta Roma, aber eben auch Sancta Colonia. Über Jahrhunderte hinweg haben wir so geheißen hier, weil man eben so stolz war auf die vielen Reliquien und Kirchen, die wir hatten. Die Menschen, die nach Köln kamen, die erlebten Köln wie ein Weltwunder. Ja, also in diese Stadt zu kommen. Wir wissen ja, wenn wir von außerhalb kommen, man fährt ja so ein bisschen hier in die Kölner Bucht hinunter und man sieht dann die Stadt da liegen mit dem Dom und da waren eben viele hochaufragende Türme von Kirchen. Es gibt eine italienische Kunsthistorikerin, die hat das einmal verglichen mit der Ankunft der Auswanderer in New York um 1900. Das ist für die so, wenn die dann nach New York kamen, da die Hochhäuser sahen, das war für die wie ein Weltwunder. So ist das für die Menschen gewesen, wenn sie nach Köln kamen und dann die Kirchen gesehen haben. Die größte Stadt nördlich der Alpen, 40.000 Einwohner.
All die Reliquien, Im Mittelalter,
ja klar. Damals hatte Köln Selbstbewusstsein mit Recht. Heute hat es Selbstbewusstsein aus der Historie heraus.
Und man muss halt auch einfach sehen, dass diese ganze Religiosität des Mittelalters, die war natürlich ohnehin sehr viel stärker dinglich ausgerichtet, auf große Zahlen. Und deswegen wirkt das eben auch so mit der Sancta Colonia. Und ganz wichtig sind bei dieser dinglichen Religiosität eben diese, in Anführungszeichen, dinglichen Überreste der Heiligen, die Reliquien, die man, dadurch werden diese Reliquien zu Heiltümern, von denen Heil ausströmt. Hört sich für heute alles ziemlich schräg an, aber das ist, finde ich, gar nicht so weit weg von heutigen Bedürfnissen. Wenn man das mal so übersetzt mit der Suche nach Heil als Suche, als Sehnsucht nach einem gelingenden Leben, das treibt ja die Menschen heute auch noch um. Die sich aber eben sehr viel stärker verknüpft hat mit diesen Heiltümern, diesen Reliquien, die man dann bei diesen großen Reliquienschauen betrachten konnte, in diesen prächtigen Reliquiaren, Schreinen, in dieser Vielzahl von Kirchen in der Sancta Colonia. Naja, wenn wir dann auch noch, wie in St. Gerion, an einem solchen vermeintlichen Ort des Martyriums auch noch auf solche Überreste in so großen Zahlen stößt, ja, da muss man sich eigentlich nicht wundern, warum das alles so furchtbar populär ist.
Jetzt könnte man glauben, wenn man Ihnen beiden hier so zuhört, dass das tatsächlich dann auch die Knochen, die man fand, die Knochen der Legion, der Soldaten waren. Aber das ist nicht so. Das ist, dieses Dingliche ist ja eine Konstruktion. Ne? Man hat einen Friedhof ausgegraben. Die Thebäische Legion ist nie in Köln gewesen. Also was ist wahr an der Geschichte?
Ja, also was die Thebäische Legion betrifft, da gibt es ja auch viel Diskussionen drum. Es gibt ja von denen keinen archäologischen Befund und wir haben auch schriftlich nicht viel dokumentiert. Es gibt in dem Sinne keine römische Quelle. Die Passio Acaunensium Martyrum vom Eucherius von Lyon, der beschreibt das eben, dass diese Thebäer da gekommen sind, um eben diese Rheinschiene zu sichern. Darauf beziehen sich alle Legenden, das muss man klar sagen. Aber nochmal, hinter dieser Geschichte ist die Wirklichkeit zu finden, dass in der Tat Soldaten versetzt wurden und dass nicht selten dann eben auch christliche Soldaten an Orte gekommen sind, wo sie dann eben ihren Dienst tun mussten und in der Herausforderung der neuen Heimat waren. Wir haben das ja hier in Köln erlebt, als jetzt die Mohrenstraße umbenannt werden sollte. Ja, da wurde also gesagt, ja, das ist ja imperialistisch und kolonialistisch und die Arbeitsgruppe der Politik, die sich daran gesetzt hat, all diese ja, Orte, die vielleicht andere Menschen verletzen oder die auch historisch belastet sind, in den Blick zu nehmen. Aber es ist anders als in Berlin bei uns, sondern wir haben dann darauf hingewiesen, dass der Kirchenvorstand von St. Gereon 1870 den Antrag gestellt hat, diese Straße Maurenstraße zu nennen. Nämlich in Erinnerung an Gregor Maurus, also einen Gefährten aus der Schar der Thebäischen Legion vom Gereon. Und ja, und da haben wir jetzt auch für gekämpft. Auch die Anwohner wollten eigentlich keine Umbenennung haben. Dann hat irgendjemand aus der Politik vorgeschlagen, ja, wir nennen das dann einfach Möhrenstraße. Ja. Da muss man nur zwei Ö-Punkte drauf tun.
Aber das da haben ja Witzbolde auch mal gemacht.
Ja, ja. Ne? Aber sowas Geschichtsvergessenes gibt es ja gar nicht. Also ich glaube, es ist schon gut, dass wir jetzt am Ende erreicht haben, dass diese Straße Gregorius-Maurus-Straße heißt. Ja. Das ist schon gut und wichtig so.
Und da muss man ja auch sagen, dass in dem Fall ist das ja auch alles andere als etwas Abwertendes, sondern das ist ja im Gegenteil, ist das ja eine positive Konnotation.
Ja, ich habe auch immer gesagt, liebe Freunde, wenn wir in Köln sagen, wir haben Kultur, wir haben Recht, wir haben Gesetz, dann sind es diese Römer gewesen, die uns das hier in das Dorf, das Opium Ubiorum gebracht haben. Die haben uns eigentlich, ja, ich meine, das ist auch mal ein schöner Beitrag zur Kulturgeschichte der Stadt. Vielleicht sind es diese dunkelhäutigen nordafrikanischen Römer gewesen, die uns hier unsere Lebenskultur beigebracht haben.
Ja, und selbst wenn sie es nicht sind, ist ja die Idee faszinierend für eine Stadt, die gerne weltoffen sein möchte, dass die ersten Schutzheiligen dieser Stadt tatsächlich schwarze Menschen gewesen sein könnten. Also es ist eigentlich eine wunderbare Idee. Insofern ist diese Reduzierung auf den Anführer Gregorius Maurus ist ein bisschen schade, weil die Mauren ja viel mehr waren als der eine. Und die Entscheidung ist getroffen worden, die Straße ist umbenannt worden, sie heißt jetzt eben nicht mehr Maurenstraße und auch nicht Maurenstraße, sondern Gregorius
Maurusstraße. Ja, und wir haben die ganz schön bei den Büsten, wenn man nach St. Gereon kommt und sich die Büsten dort anschaut, dann sieht man die Weißen und die Dunkelhäutigen und die stehen alle ganz lieb nebeneinander und vertragen sich und sind ähnlich dargestellt. Also das ist auch ein wichtiges Thema gewesen, offensichtlich im Mittelalter, das mal auch ins Bewusstsein zu rücken.
Also ich halte diese Umbenennung als Gregorius-Maurus-Straße durchaus für einen guten Kompromiss, denn natürlich, es hat letztlich denselben Bedeutungsgehalt, denn die Mauren, das Ganze kommt vom griechischen Wort Mauros für dunkel, dunkelhäutig, daraus wird dann im Lateinischen Maurus und der Maurus bezeichnet eben einen dunkelhäutigen Menschen und eingedeutscht ist das eben der Moor, was dann nachher so eine negative Konnotation bekommt. Übrigens ist, wenn man so nach den wahren Kernen der Legende fragt, ist auch das ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja schon gesagt, es gab nun mal diese römischen Soldaten hier an der Rheinfront. Aber es war auch eine Tatsache, dass es im Westen des Römischen Reiches, also hier Rheinland, Gallien, dass es da tatsächlich römische Soldaten aus Mauretanien gab, die dunkelhäutig waren. Also auch das entspricht durchaus den Tatsachen, dass es solche dunkelhäutigen Soldaten in Köln gegeben hat. Und nebenbei bemerkt, noch ein Punkt, der auch den historischen Tatsachen entspricht, Stichwort Christenverfolgungen. Während des Römischen Reiches gab es meistens so spontane, kurze, regional begrenzte Verfolgungen. Kennen wir alle, Neros Brand in Rom, wird den Christen in die Schuhe geschoben. Das sind so punktuelle Dinge. Aber Anfang des 4. Jahrhunderts, und das ist ja die Zeit, in der diese ganze Legende spielt, Anfang des 4. Jahrhunderts, zur Zeit des römischen Kaisers Diokletian, da haben wir tatsächlich eine reichsweite Christenverfolgung, die dann durch die berühmte konstantinische Wende beendet wurde.
Wir suchen nach dem wahren Kern der blutigen Geschichte um den heiligen Gereon und seine Soldaten. Da ist es irgendwie klar, dass zwei Männer der Kirche auf den wahren Kern pochen. Da habe ich keinen leichten Stand. Tatsächlich gibt es aber keinen Beleg für die erzählte Geschichte. Das muss man schon nochmal klar sagen. Es gibt Hinweise und Quellen, dass einzelne christliche Soldaten im Dienste des Römischen Reichs sterben mussten. Manchmal vermischen sich da Legenden mit historischen Fakten, wie beim heiligen Sebastian, der ein Offizier der kaiserlichen Leibgarde in Rom war. Aber für einen Heerführer mit Namen Gerion gibt es keinerlei Belege und es gibt auch keinen Hinweis auf eine Massenhinrichtung vor den Toren Kölns, keinen Beleg dafür, dass eine ganze thebäische Legion dem Kaiser die Gefolgschaft verweigerte.
Aber ich finde es wichtig, auch so den Menschen früherer Epochen gerecht zu werden, zu gucken, wie ist denn so eine Legende entstanden? Da ist man ja sehr schnell bei der Hand zu sagen, ach, alles Lug und Betrug und so weiter. Und da muss man sich halt einfach in diese vormodernen Zeiten zurückversetzen. Wir haben da keine kritische Quellenforschung, wie wir die heute betreiben, sondern eigentlich ist es das Bemühen, auch in dieser Zeit Geschichte kohärent und in Anführungszeichen richtig zu erzählen. Und da erscheint dann eben manche Annahme schlichtweg plausibel. Naja, und genauso muss es doch gewesen sein. Wenn eben dieser Bau St. Gerion, dieser beeindruckende Bau, wenn der genau in der Zeit und zumindest im gesellschaftlichen Umfeld von Helena entstanden ist, naja, dann ist man doch sehr schnell zu sagen, ja, dann muss sie doch eigentlich die Gründerin gewesen sein. Und dahinter steht immer so letztlich, dass dieses, ja, kann man schon fast sagen, das symbiotische Leben der Kölnerinnen und Kölner eben mit ihren Heiligen und deren Überresten, von denen man sich so viel erhoffte und eine Vergangenheit, die in gewisser Weise auch sakralisiert wird. Und dieses Amalgam, das führt dann eben zur Entstehung solcher Legenden, auch zum Wachstum solcher Legenden, ohne dass man irgendjemandem eine Täuschungsabsicht unterstellen muss.
Das Interessante ist ja, dass man sich mit der Geschichte nicht zufrieden gegeben hat, sondern man hat ja tatsächlich auch im Mittelalter immer gegraben. Man wollte ja eigentlich Belege finden, vielleicht auch, weil man mit den Knochen gut Handel treiben konnte. Das ist ja so die andere Geschichte. Je mehr man fand, desto größer der Ruhm, desto mehr konnte man machen. Aber es hat ja auch mehrere Grabungen gegeben. Vielleicht sprechen wir nochmal erst über diesen Brunnen, den man ja auch sehr emsig gesucht hat und nicht gefunden hat. Das ist ein besonderer Brunnen, dem werden ja magische Fähigkeiten nachgesagt, ne?
Ja, es gibt diese verrückte Geschichte von dem Erzbischof Evergiesel, dass er also Kopfschmerzen hatte und dass er also dann einen Trank mit der Asche aus diesem Brunnen gemacht hat und am Ende dann von seinen Kopfschmerzen geheilt wurde. Also ein in der Tat wundertätiger Brunnen.
Der aber nicht gefunden wurde. Gefunden hat man aber eine große Zahl an Knochen. Erste Grabungen verbindet man mit Helena, der Mutter von Konstantin dem Großen. Der Name ist schon gefallen. Das ist die Frau, die auf der ganzen damals bekannten Welt alles Mögliche gefunden hat. Da bleibt manches vage. 800 Jahre nach Helenas Tod gibt es weitere Grabungen. Und die sind dann eng verbunden mit einem Namen, den treue True Crime Köln-Hörerinnen und Hörer auch schon kennen. Das ist der umstrittene Erzbischof Anno. Über den haben wir hier bei True Crime Köln schon gesprochen. Das ist der grausame Mann, der einen Aufstand der Kölner bestrafte und Fischers Köbis blenden ließ. Und dem sollen im Traum, so die Geschichte, die thebäischen Soldaten erschienen sein. Eine ganze Legion an Kämpfern, die ihm da des Nachts zugesetzt haben sollen. Die Soldaten beschwerten sich bei ihm darüber, dass sie in Sachen Verehrung im Vergleich zu anderen viel zu kurz kamen. Sie forderten mehr Respekt und ein angemessenes Gedenken. Und da hat der Anno so große Angst vorm Zorn der thebäischen Legionäre bekommen, dass er sofort den Fußboden der Kirche aufreißen ließ, um die Soldatenknochen auszugraben.
Naja, der Anno, der war halt so ein Erzbischof, der brauchte öfters mal Erscheinungen von Heiligen im Traum, um ihn auf den richtigen Weg zu bringen. Ne? Etwa auch, als er sich mit den Kölnern überworfen hatte nach einem Aufstand und da mussten ihm die heiligen Bischöfe auch sagen, also hier jetzt versöhn dich wieder mal mit denen und so dann eben auch bei St. Gerion. Und nebenbei ist das natürlich in der mittelalterlichen Literatur ein ganz gängiges Erzählmuster, dass sich nämlich die Heiligen sozusagen selber darum kümmern, dass sie die nötige Verehrung erfahren und dann entsprechenden Aktivisten im Traum erscheinen. Also jedenfalls der Anno erhält eben diesen Traum und dann fängt er da an zu graben. Und man kann auch eben hier sehr schön sehen, wie der Heiligenkund solche Erweiterungen erfährt, denn in dieser Geschichte bekommen die Mauren dann auch erstmals einen Namen, beziehungsweise der Anführer bekommt einen Namen, nämlich Gregorius Maurus.
Das er glaubt, ihn gefunden zu haben.
Genau, das taucht da zum ersten Mal auf. Und interessanterweise, mit den Grabungen in der Zeit Annus im 11. Jahrhundert verbinden sich auch ganz konkrete Baumaßnahmen an St. Gerion. Das heißt, das lässt sich auch in der Baugeschichte der Kirche alles ganz gut nachvollziehen.
Es gibt einen weiteren Bericht von der Graböffnung. Ein paar Jahre später, 1121, will man dann endlich den heiligen Gerion gefunden haben. Das ist dann ein Klosterabt, ein Brief eines Klosterabtes, der davon berichtet. Und er schreibt, wie wir sicher schließen konnten, war in diesem Fall das Schwert des Verfolgers zwischen Kopf und Unterkiefer hindurchgegangen. Also noch eine besondere Art der Enthauptung. An der Stelle mal gefragt an den Kunstexperten, da liegt ja ein Kopf vor St. Gerion, der Kopf des Gerions. Man findet ganz wenig über dieses Kunstwerk im Netz. Was ist das? Sagen Sie das mal, denn die meisten Menschen wissen nicht, was das ist.
Ja, es ist ein Kunstwerk von einem türkischstämmigen Künstler, der nicht nur hier in Köln, sondern auch in Bonn, Cassius und Florentius sozusagen direkt neben die Märtyrerkirchen gelegt hat, aus Granit gefertigt, ein Denkmal, wenn man so will, nach dem Motto, hast du deinen Kopf noch? Ja? Und ich finde das toll, dass wir das an dieser Stelle auch nicht nur in der Kirche, sondern auch außerhalb der Kirche als Thema mit auf den Weg bekommen. Ja? Kopflos sein, sagt man ja auch schon mal. Ne? Oder da werden Leute enthauptet, sagt man auch schon mal, wenn man mit ihnen schlecht umgeht und wenn man über sie schlecht redet und dergleichen mehr. Es muss ja nicht immer diese physische Enthauptung sein, sondern da rollen Köpfe, sagen wir. Ja? Und in der Tat, das ist dann immer die Ultima Ratio, dass den anderen zerstören wollen. Das ist ein Riesenproblem, auch in unserer Gesellschaft im Augenblick, nebenbei bemerkt. Ich habe vor Tagen noch so eine Untersuchung gelesen, dass die Menschen heutzutage ja sich gar nicht mehr miteinander verständigen wollen, im Sinne von, lass uns einen gemeinsamen Kompromiss finden oder lass uns miteinander den besten Weg oder die beste Antwort suchen, sondern der andere, nein, das ist der, der vernichtet werden muss, der besiegt werden muss, notfalls mit Kopf ab. Ja? Wir erleben das ja auch in der Politik und in der Gesellschaft im Augenblick sehr. Und dass wir da so ein Denkmal daran haben, dass das nicht passiert, das finde ich also äußerst wichtig und hilfreich.
Kunst vor St. Gerion, auch Josef Beuys ist hier mal aktiv gewesen. Kurz vor seinem Tod hat er hier Bäume gepflanzt und davor Basaltsteine gesetzt. Die Aktion hatte den schönen Titel Stadtverwaltung statt Stadtverwaltung, kann man kaum sagen. Ne? Die Aktion fand vor allem in Kassel im Rahmen der Documenta statt, aber es gab auch ein paar Ableger in anderen Städten, so auch hier. Das spektakulärste Kunstwerk ist aber natürlich die romanische Kirche selbst und ihr Innenraum. Ich sage immer, wenn diese Kirche in einer anderen Stadt stünde, würde man nur für sie dahin fahren. St. Gerion ist etwas ganz Besonderes. Dass das auch im Mittelalter so war, kann man auch daran sehen, dass zu diesem Ort ein sehr vornehmer Stift mit adligen Stiftsherren gehörte. Da ging es auch um die Frage, welche Kirche nach dem Dom die ranghöchste im ganzen Erzbistum ist.
Ja, mögen wir heute ein bisschen belächeln, ne? Aber wenn man sich mal anguckt, welcher Fußballverein ist der wichtigste, dann sind wir eigentlich ja schon dann dabei. Ne?
Gibt es natürlich nur einen.
Das lassen wir jetzt hier besser aus. Ne? Ganz grundsätzlich ist das so, dass in auch in so vormodernen Gesellschaften spielt das eine unglaubliche Rolle, die Frage von Rang und Vorrang. Das war ja auch ganz häufig mit konkreten Machtpositionen verbunden. Und jetzt haben wir eben schon gehört, das Zentrum der Thebäer-Verehrung war eben das Erzbistum Köln. Und da gibt es eben außer St. Gerion, das heutige Bonner Münster, und St. Viktor in Xanten, der heutige Xantener Dom. Und da haben ja ebenfalls Abteilungen der Thebäischen Legion das Martyrium erlitten. Und da haben sich eben an allen drei Orten haben sich bedeutende Stiftskirchen und Kollegien von Kanonikern dann angesiedelt. Und die waren erst durchaus freundlich miteinander verbunden. Das ist dann, ne, man war dann auch von der Heiligen Helena, jedenfalls in Bonn, gegründet worden. Und aus dieser freundschaftlichen Verbundenheit hat sich dann so im 12. Jahrhundert, Hochmittelalter, mehr und mehr so ein Konkurrenzkampf entwickelt. Welcher dieser drei Kirchen ist denn jetzt nach dem Kölner Dom die ranghöchste? Es gab dann auch an allen drei Kirchen ambitionierte Kleriker, die dann versucht haben, ich sage das mal so salopp, ihren Laden nach vorne zu bringen. Am Ende konnte Bonn, das Bonner Stift, für sich die Sache entscheiden. Aber immerhin in Köln, also das ist dann Trost für St. Gerion, in der Stadt Köln war St. Gerion unangefochten nach dem Dom die ranghöchste Kirche.
Spielt es eigentlich für den christlichen Glauben überhaupt keine Rolle, ob so eine Geschichte erfunden ist, wahr ist oder nur für wahr gehalten wird? Ist das völlig egal, auch heute noch?
Na, also ich auf keinen Fall. Also ich würde spontan sagen, der Norbert von Xanten, der ja auch sehr wesentlich daran mitgewirkt hat, dass diese Gräber alle ausgehoben wurden und dass man dort die Reliquien erhoben hat. Man gräbt die nicht aus, sondern man erhebt sie sozusagen. Der hatte schon irgendwie eine klare Vision. Also der hat gesagt, okay, wir müssen hier dieses Herrenstift ein bisschen auf Vordermann bringen. Und das steht hier auf dem Boden eines alten, auch frühchristlichen Friedhofs. Genauso wie im Norden die Ursulakirche, wie im Süden die Severinkirche, sind sozusagen die Ausfallstraßen aus der römischen Stadt gewesen, nach Norden, nach Westen, nach Süden. Und da haben eben diese Märtyrerkirchen drauf gestanden. Drumherum gab es dann dort Ansiedlungen und irgendwann hat man sich entschieden, jetzt nehmen wir diese Ansiedlungen aber in die Stadt dazu, baute eine neue Stadtmauer. Und als man dann die Fundamente für die Stadtmauer aushob, traf man auf diese vielen Gräber. Und man hat dabei festgestellt, es sind viele christliche Gräber dabei. Also, wo kommen die denn jetzt her? Und dann hat man die natürlich in Gedanken sofort verbunden mit dem Märtyrergedenken, was dort stattfindet. Bei der Ursula war das dann so, Moment, also dann sind das hier 11.000. Ja, so. Und beim Gerion sind das dann Ad Aureus Sanctos und dann kommen diese 300er Zahlen zustande. Aber es gibt auch die Legende, dass die Goldsteine des Mosaiks in der Kuppel, dass die Anzahl der Goldsteine identisch ist mit den Soldaten, die umgekommen sind. Also dann verselbstständigen sich solche Legenden auch, aber nie grundlos, sondern immer mit den Argumenten der Historie, also der wirklichen Geschichte, angefüttert. Und das finde ich das Spannende an der Sache. Der Norbert von Xanten war ein super Marketingmensch, ein guter Vertriebler, ganz sicher, das hat er alles drauf gehabt. Ja. Aber er hat auch wirklich die innere Überzeugung gehabt, hier könnten wir es mit denen zu tun haben, die uns vorausgegangen sind und die durch ihr Zeugnis unsere Stadt hier zum Christentum und zur Kultur geführt haben.
Aber das ist hier die alte Geschichte. Ne? Also ich habe ja gefragt, ist es heute egal, ob so eine Legende, ob die Geschichte wahr ist oder nicht?
Nein, und diese Geschichte ist wahr. So, und diese Geschichte, die muss ich ja ernst nehmen. Also nicht nur die historische Faktenlage in der Spätantike, sondern auch die Verehrungsgeschichte, in der also immer und immer wieder die gleichen Themen aufgerufen werden, die wir nicht aus dem Kopf bekommen sollen, die im wahrsten Sinne des Wortes in unser Kopf hineingehämmert werden sollen.
Also die Verehrungsgeschichte ist ja, das,
also
das,
was Selbstständigkeit, bleibt. Gewissensentscheidung, Verantwortung füreinander übernehmen, den Kopf nicht verlieren, sich von den Oberen nicht machtvoll runtermachen lassen und dergleichen mehr. Also das sind die Themen, die haben ihre Wahrheit und diese Wahrheit, die ist auch unvergänglich.
Und ich finde, das ist so das Authentische an dem Ganzen. Dahinter, finde ich, verschwindet so ein bisschen diese Frage, sind jetzt diese Knochen im naturwissenschaftlichen Sinne echt mit der Biografie, mit der sie verknüpft werden, sondern das sind eben, das ist das, was authentisch ist, nämlich diese Verehrungsgeschichte, und das ist ja eine grandiose Wirkungsgeschichte von solchen Reliquien. Und ich finde, es gibt dann noch so einen Punkt bei dieser ganzen Reliquienverehrung, tun wir uns natürlich heute schwer mit, aber wir haben es immerhin mit Überresten von Menschen zu tun, und das zeigt, finde ich, nochmal einen ganz anderen Umgang von Christinnen und Christen mit diesem menschlichen Leib und auch mit den Überresten von Menschen und damit auch ein ganz anderes Menschenbild, wie etwa viele menschenverachtende Diktaturen des 20. Jahrhunderts. Und das ist das, was man, meine ich, bei dieser Reliquienverehrung auch im Blick haben muss.
Trotzdem bleibt es ein seltsames Phänomen, dass so viel aufgebaut ist auf eine eigentlich recht frei erfundene Geschichte, ne? Da werden prachtvolle Kirchen zu Ehren von Heiligen gebaut, die nie gelebt haben. Da entwickeln sich tiefe Gefühle und eine intensive Verehrung. Über diese Auswirkungen werden sich nicht nur Menschen wundern, die mit dem christlichen Glauben nichts zu tun haben. Wenn man das mal auf die Stadtgeschichte bzw. auf das Selbstverständnis der Stadt bezieht, wird es regelrecht ernüchternd, finde ich. Da werden Stadtpatrone gefeiert und verehrt, die es nie gab. Da ist die heilige Ursula mit ihren 11.000 Gefährtinnen, da ist der Gerion mit seinen Soldaten und im Dom steht der prachtvolle Schrein für die heiligen drei Könige. Auch in dem Fall können wir davon ausgehen, dass das nicht ihre Knochen sind, die da drin liegen. Also wenn man es genau nimmt, alles erfunden, eine bittere Erkenntnis.
Oder? Mir gefällt Ihr Begriff erfunden nicht so. Ja. Es sei denn, wir einigen uns darauf, dass da etwas gefunden wurde.
Und dass da was gewachsen ist.
Genau. Und das Gefundene, das hat ja einen historischen Kern. Und um den herum müssen sich auch alle Geschichten drumherum gruppieren. Wenn dieser historische Kern nicht mehr im Blick ist und es nur noch zu so einer Fantasiererei wird, dann wird es schwierig. Aber wenn in der Legende sozusagen ablesbar wird, was historisch wirklich passiert ist, dann finde ich, hat das schon auch eine eigene Wahrheit, ja, also ich nenne das immer gern die Wahrheit im Glauben, ja, aber auch für einen Historiker, der wissenschaftlich denkt, hat das eine Wahrheitsgeschichte und eine Wirklichkeit, die der ernst nehmen wird. Ansonsten können wir ja gar nichts mehr sagen über das, was sozusagen auf uns heute überkommen ist, weil alles, was wir aus der Vergangenheit lesen oder wahrnehmen, einer Interpretationsgeschichte und einer Wahrnehmungsgeschichte unterliegt. Und das ist hier genauso.
Ja, das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Vielleicht muss ich mich zum Abschluss dieser vorweihnachtlichen Folge von True Crime Köln dann doch auch geschlagen geben. Einen Betrug haben wir hier heute nicht aufgedeckt und stattdessen gelernt, dass die Suche nach Wahrheiten nicht immer mit ganz klaren Ergebnissen enden muss. Aber eine spektakuläre Geschichte müssen wir dann doch noch erzählen. In St. Gerion steht eine ganz besondere Säule, die sogenannte Blutsäule. Wenn man St. Gerion besichtigt, was wir natürlich allen dringend empfehlen, geht man an dieser magischen Säule vorbei. Sie soll einst dort gestanden haben, wo die Thebäer ermordet worden sind und ihr Blut soll an diese Säule gespritzt sein, als sie geköpft wurden. Die heilige Helena soll veranlasst haben, dass die Säule in die Kirche eingebaut worden ist. Wir haben gehört, das kann alles nicht ganz so gewesen sein. Aber diese Blutsäule hat alle Umbauten der Kirche überstanden, weil ihr eine ganz besondere Fähigkeit nachgesagt wird. Und das müssen wir zum Abschluss dann doch noch unbedingt erzählen.
Ja, die Blutsäule, das ist so eine Wahrheitssäule. Das kennt man ja auch von anderen Orten in Rom, zum Beispiel Bocca della Verità. Da darf man dann die Hand reintun und wenn die Hand dann nicht abgehackt wird, dann hast du die Wahrheit gesagt. Ja. Und hier in Köln ist das eben so, dass diese Säule, auf der das Blut der Märtyrer gemäß der Legende gespritzt sein soll, eben einen Brudermörder enttarnt hat, der da vorbeigegangen ist und dabei also zu Tode kam. Und es gibt also eine kleine Inschrift hinter der Säule zu lesen, sozusagen als eine Warnung an die Besucher. Und da heißt es, glaub es, rein an diesem Stein soll einst das Blut geflossen sein. Sollt ich schuldig sein, so ist hier die Strafe mein. Also die Säule, die sozusagen erkennen kann, ob du die Wahrheit sagst, ja oder nein. Das ist etwas für jemanden, der davor steht, durchaus Aufregendes, wenn er die Unwahrheit sagt. Mit Kindern funktioniert das sofort, die kriegen sofort einen roten Kopf.
Sollte ich schuldig sein, so ist hier die Strafe mein. Wir werden das alle nochmal ausprobieren, kann ja nicht schaden, in der Weihnachtszeit in jedem Fall. Herzlichen Dank, Dominik Meiering und Joachim Oepen, für den Besuch im Podcaststudio des Kölner Stadtanzeiger. Dank auch an Laura Ostender und Charlotte Groß-Hohenacker, die als Sprecherinnen mitgemacht haben. Lassen Sie sich St. Gerion in jedem Fall auch noch einmal vor Ort zeigen. Das ist unsere dringende Empfehlung. Es gibt regelmäßige Kirchenführungen, wo einem auch Dinge gezeigt werden, die man ohne Führung nicht anschauen kann. Ich setze einen Link in die Shownotes, wo man das alles nochmal in Ruhe nachlesen kann. Da kann man sich dann auch über Konzerte und Veranstaltungen in St. Gerion informieren. In der Weihnachtszeit gibt es dort ein paar besondere Angebote, so zum Beispiel eine adventliche Führung bei Kerzenschein oder eine Krippenführung für Familien. Apropos Krippenführung, ein Tipp für die Weihnachtszeit ist natürlich immer der Kölner Krippenweg mit über 100 Stationen in der ganzen Stadt. Der könnte dann auch zu St. Mechtern in Ehrenfeld führen. Da ist es außerhalb der Weihnachtszeit nicht ganz so einfach hineinzukommen. Auch zum Krippenweg findet man alles, was man wissen muss. Im Netz kölnerkrippenweg.de ist die Adresse. Zwischen Kölner und Krippenweg kommt ein Minus. Das war die letzte Episode von True Crime Köln in diesem Jahr. Wir machen eine kleine Weihnachtspause. Am 24. Januar erscheint dann die nächste Folge. Aber dazwischen gibt es noch eine kleine Spezialfolge. Auch in diesem Jahr haben sich Kölner Podcaster zum Kölner Podcast-Tag getroffen. Diesmal in der Kirche St. Michael im belgischen Viertel. Man hat die Nähe zur Aachener Straße gesucht, denn die ist beim dritten Kölner Podcast-Tag das verbindende Thema. Meine Kollegin Laura Ostender hat True Crime Köln dort würdig vertreten. Herausgekommen ist eine bunte Spezialausgabe, die alle, die da mitgemacht haben, gleichzeitig veröffentlichen werden. Das wird am Freitag, den 12.12. passieren. Nicht nur für uns geht ein aufregendes Jahr zu Ende. Die Zeiten bleiben turbulent. Lassen Sie es in den Weihnachtstagen und zum Start ins neue Jahr ein bisschen ruhiger angehen. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö.
True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de.